Hi, ihr geilen Sizzler. Ich freue mich, dass ihr heute zuhört. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit der nächsten Folge.
Ich freue mich, dass du hier bist, lieber Marius.
Ich freue mich auch sehr, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für die Einladung.
Alter, krass. Also es ist eine Stimme hier, also da verliebe ich mich ja sofort, ne? Und nicht nur die Stimme, also wenn ihr sehen könntet, ne?
Wenn ihr sehen könntet, wie groß dieser Mann ist. 2,10 Meter.
Absolut, ja.
Absolut.
Wie groß bist du?
Ich bin nicht ganz, 2,09 Meter.
Ja, ich wollte gerade sagen. Also.
Und wer das nochmal bestätigt haben will, guckt einfach auf dem Hauptkanal ein Video.
Absolut. Ich poste jeden Tag quasi, was heißt jeden Tag? Gefühlt jeden Tag meine wahre Größe, die natürlich die innere Größe ist, die mindestens 5 Meter ist.
Also ihr hört es vielleicht schon an der Stimme. Ich bin wirklich begeistert, weil ich ja weiß, was wir gerade davor noch gemacht haben. Marius ist heute hier zu Gast und Marius ist Schauspieler und aber vor allen Dingen auch Synchronsprecher.
Richtig, genau.
Und hat eine unfassbare Ahnung von Mikrofonen und wie man dann umgeht, wie man die, oder?
Ja.
Marius Gavrilis, richtig ausgemacht.
Marius Gavrilis, genau. Also wenn du es griechisch aussprechen möchtest, das ist ein griechischer Name, dann muss das R rollen und Marius Gavrilis sagen, aber das kann ich natürlich nicht von euch verlangen, deswegen Gavrilis ist ganz wunderbar.
Okay, da wäre ich sonst auch raus. Mit dem Rollen und R, das kann ich nicht, tatsächlich.
Ja, Weltklasse. Wir haben gerade ein Video gedreht. Du hast unseren Burger bewertet.
Mhm. Mit mangelhaft, richtig?
Ja,
richtig.
Leider.
Schade.
Es war ein Stich ins Herz. Also das Video kann ich euch nur sagen, guckt es euch gerne mal an, weil wir haben da auch ein bisschen über dich gesprochen, aber wir haben vor allen Dingen dir einen schönen Smash-Burger zubereitet.
Der ungelogen, wirklich, ich meine, ja, es soll jetzt nicht irgendwie wie unnötig irgendwie aufgebauscht klingen, aber es war wirklich der beste Burger, den ich je gegessen habe.
Echt krass.
I have to say. Das Fleisch war extrem gut. Die Soße war geil, der Käse war geil. Alles hat gepasst. Ich meine, ihr könnt es bezeugen. Ich habe wirklich 3-4 Burger innerhalb von 15 Sekunden weggeatmet.
Ja.
Und dann, als die Kamera aus war, nochmal irgendwie 2 verdrückt. Es war wirklich extrem mangelhaft.
Ja, Weltklasse.
Geil. Du bist ja auch sehr auf Social Media unterwegs, aber noch gar nicht so lange so extrem, wie es aktuell der Fall ist. Ne? Erzähl mal, was genau du auf Social Media machst und wie es dazu gekommen ist.
Ja, also ich, das ist richtig. Ich auf Social Media so wirklich aktiv, dass mich auch eine etwas breitere Masse wahrnimmt. Das ist erst so seit 2 Jahren ungefähr so. Ich hatte davor, war ich auch aktiv auf Instagram so ein bisschen, aber ich habe da mehr oder weniger Sonnenuntergänge und sowas gepostet und hin und wieder mal ein Schauspielporträt oder was zu meinen Schauspielarbeiten oder Synchronarbeiten. Ja, und dann kam die 4. Staffel von Haus des Geldes raus, 2020 war das, 1. Lockdown, Corona. Und dann habe ich ein paar Anfragen, also DM-Anfragen, Nachrichtenanfragen bekommen von Leuten, die sich gewünscht haben, dass ich sie doch per Audio-Message grüße. In der Stimme von Denver mit der Lache natürlich. Das habe ich dann gemacht und die Leute haben das dann auf TikTok hochgeladen, was für mich damals noch eine völlig fremde Plattform war. Und ihr wisst es selber, der Algorithmus auf TikTok ist unfassbar gut und viel besser als der zum Beispiel auf Instagram. Und die Videos sind komplett viral gegangen mit meiner Lache. Ja, und am nächsten Morgen hatte ich auf Instagram dann 30.000 Follower. Und dachte ich mir so, what's going on?
Du hast einfach, also von was für einen Sprung sprechen wir da? Wie viele Follower hattest du vorher?
Ich hatte so 2.000 Follower. Ne? Ich sag immer wieder gerne, es ist ein offenes Geheimnis. Ich hatte mir so als Startkapital irgendwann mal vor Jahren, als ich mir dann Instagram runtergeladen hatte, Follower gekauft. und da hatte ich irgendwie, ich hatte 2.000 Follower. So, ja. Von den 2.000 waren irgendwie 1.800 Follower gekauft.
Wie geht das? Krass. Wie geht das? Du gehst hin und sagst, ich kaufe jetzt welche? Also
das kann man, glaube ich, immer noch machen, wenn man Bock hat. Würde ich natürlich niemandem empfehlen, weil Instagram die ganzen Bots löscht und wenn sie sich auf den Kieker haben, dann wirst du geshadowbanned und gibst natürlich Geld aus umsonst und außerdem, man sieht sofort. Da hast du irgendwie 30.000 Follower, aber irgendwie 2-3 Likes und da stimmt dann die Relation halt nicht. Ja, also wer es für sein Ego braucht, ganz ehrlich, don't do it. Also sucht euch lieber irgendwie Befriedigung auf andere Art und Weise, aber nicht dadurch. Wie gesagt, ich habe es damals gemacht und bin ich quasi von 2.000 Follower dann irgendwie schlagartig auf 30.000 über Nacht.
Wahnsinn.
Das ist angestiegen. Wirklich heftig, ne?
Das ist heftig. War wirklich heftig und ich konnte es kaum glauben und dann habe ich natürlich erstmal fleißig weiter Audios gemacht und konnte somit meine Reichweite erhöhen und habe dann irgendwann selber angefangen, TikTok zu machen, meine eigenen Clips, die natürlich erstmal so Haus des Geldes Content hatten und dann irgendwann wurde es einfach Comedy Content, der auch so ein bisschen davon losgelöst war. Ja, und jetzt habe ich so eine recht treue Community aufbauen können auf Instagram und auch auf TikTok und bin da sehr froh drüber.
Aber das hört sich ja richtig spannend an. Das heißt, du bist da im Prinzip ja dann auch durch Zufall, sag ich mal so, reingerutscht, was Social Media, diesen Push zumindest anbelangt. Weil ich meine, Haus des Geldes, da gab es ja schon wie viele Staffeln auch vorher schon, bevor dieser das sozusagen diesen Kick gegeben hat?
Genau, es gab vorher drei Staffeln und mit der vierten Staffel, April, glaube ich, 2020, fing das dann an, dieser Boom auf meinem Social Media Kanal. Die Show, also die Serie war ja vorher schon gehypt und auf YouTube war meine Lache auch schon wirklich mehrere hunderttausend Mal im Loop angeklickt worden. Und also jeder kannte meine Lache, aber niemand kannte mich. Und das hat sich dann aber im April 2020 geändert.
Krass. Wie ist denn das überhaupt? Also wenn man jetzt, ich meine, du machst ja auch, bist ja auch als Schauspieler aktiv, aber wenn wir jetzt nur mal auf die Synchronsprecherrolle eingehen, wie ist denn das, wenn man da ja sozusagen auch unterwegs ist und die Leute eigentlich nur die Stimme kennen, ist man da dann eher so, dass man das sozusagen einfach im Hintergrund ist und keiner kann was damit anfangen, wenn man, also wenn du jetzt zum Beispiel, wurdest du schon mal an deiner Stimme erkannt, du bist rausgegangen und dann hat jemand gesagt, Alter, sag mal, woher kenne ich dich doch?
An der Stimme eher weniger. Also mittlerweile tatsächlich, weil die Leute mich kennen, über TikTok oder über Instagram, also mein Gesicht kennen, weil sie mich als Social Media Persönlichkeit wahrnehmen. An der Stimme direkt so, glaube ich, nicht. Ich glaube, es gab ein oder zweimal den Fall, dass ich angesprochen wurde auf meine Stimme, aber eher, weil die Leute sagten, ey, Sie haben eine gute Stimme, werden Sie doch mal Synchronsprecher.
Ja, das ist geil.
Cooler Tipp. Ich schau mal, was ich draus mache. Ja, das schon eher, aber jetzt, dass sie mich konkret als Denver zum Beispiel erkannt haben oder in einer anderen Rolle, das war, glaube ich, bisher noch gar nicht so der Fall. Ich glaube, weil ich auch zu den Sprechern gehöre, die wenn ich mit meiner normalen Stimme rede, habe ich einen anderen, wie soll ich sagen, eine andere Art zu sprechen drauf. Also Denver ist ja eine Rolle von mir. Ja. Wenn ich normal spreche, höre ich mich auch nicht unbedingt an wie Denver. Der hat ja einen gewissen Style, wie er spricht. So, und deswegen, sofern ich nicht mit der Denver-Stimme rede, glaube ich, fällt das den Leuten auch nicht so ohne weiteres auf.
Kannst du dich einfach so von jetzt auf gleich in diese Rolle rein switchen? Also könntest du jetzt auch einfach sozusagen in diesem Denver-Style reden? Das ist ja, im Prinzip ist es ja wirklich. Du schauspielerst mit der Stimme, ne?
Das ist richtig, aber ich könnte es nicht machen aus dem FF. Nein, dazu bräuchte ich etwas Vorbereitung. Das geht nicht so einfach. Krass, Alter. Es ist möglich und es muss möglich sein, weil das ist das Synchronhandwerk, dass wir unser Skillset oder unsere Skills eben abrufen können. Sonst wären wir auch falsch in dem Beruf. Wir müssen quasi, wenn wir ins Studio gehen, sofort funktionieren. Wir kriegen den Text auch zum ersten Mal dann quasi. Wir haben keine Vorbereitungszeit. Leute denken immer so, ja, ihr müsst euch ja irgendwie lange vorbereiten auf Texte und sowas und Szenen. Und nee, gar nicht. Wir kommen ins Studio rein. Wenn es eine neue Serie oder ein neuer Film ist, den wir nicht kennen, dann brieft uns ganz kurz die Synchronregisseurin oder der Synchronregisseur. Dann vielleicht kriegen wir noch ein, zwei Szenen kurz zu Gesicht, damit wir so ein Gefühl bekommen. Und dann geht's auch schon los. Ja, und deswegen musst du diese Fähigkeiten immer abrufbereit haben, um dann eben auch funktionieren zu können.
Mhm. Das ist wirklich beeindruckend, muss ich sagen. Wir haben ja hier natürlich heute schon viel Zeit miteinander verbracht und haben ja so ein paar Einblicke gekriegt. Und es ist für mich komplett faszinierend, wie man mit der Stimme so arbeiten kann. Also ich zum Beispiel finde auch, wenn ich so einen Podcast höre, ich finde das beruhigend. Also wenn man so zuhört und wenn die Stimmen so ruhig sind, bei dir ist es ja so eine ganz angenehme Stimme, die man unheimlich gut zuhören kann.
Danke.
Das ist richtig geil. Und wenn ich jetzt, gibt es Training, wo ich selber mich trainieren könnte, damit ich sozusagen als einfacher Einsteiger so ganz einfache Tricks anwenden kann, um meine Stimme irgendwie anders klingen zu lassen?
Puh, das ist eine gute Frage. Ich bin kein Sprechcoach. Also ich könnte jetzt nicht mit dem Know-how eines Vocal Coaches irgendwie daherkommen. Ich habe natürlich klassisch mein Handwerk gelernt auf einer Schauspielschule, auch mein Sprechorgan dort quasi auch gebildet und ausgebildet. Ich bin natürlich vom Fach, klar, aber ich bin jetzt keiner, ich weiß nicht, ob ich so ein guter Lehrer wäre in der Beziehung. Also ich mache sehr vieles mittlerweile auch intuitiv, weil ich meine Stimme kenne und weiß, wie ich sie einsetzen muss. Es gibt ein paar Tipps und Tricks, die man jemandem sagen kann, wenn mich zum Beispiel jemand fragt, wie kann ich deutlicher sprechen, dann sage ich immer, was hilft, ist ein Korken im Mund zwischen die Zähne und dann ja wirklich ganz dezidiert sprechen, kann er versuchen, wenn er mal so einen Zeigefinger durch die Zähne und dann zieht er die ganzen die Mundwinkel auseinander. Das macht er für eine halbe Minute, eine Minute und danach sprecht ihr blitzsauber und ganz artikuliert.
Ach, hör auf.
Ja, genau. Das ist so diese Korkenübung, die machen, glaube ich, viele Sänger, viele Sprecher, viele Schauspieler auch. Ich mache sie manchmal, nicht immer, weil manchmal auch dieses so ein bisschen unartikulierte Sprechen auch durchaus als Stilmittel auch gewollt ist. So kommt immer drauf an, welche Rolle. Das kann ich grundsätzlich empfehlen. Und Sprechen, aber die Stimme ist so ein Organ. Ich finde, die Stimme ist noch viel mehr als die Augen. Man sagt immer, die Augen sind der Spiegel der Seele. Für mich ist es die Stimme tatsächlich mehr. Die Stimme transportiert unfassbar viel. Sie sagt viel über euch oder auch über mich aus. Was für ein Typ bist du? Was für eine Persönlichkeit hast du? Was hast du durchgemacht? Man hört so viel in der Stimme raus, was man gar nicht so denkt. Und zur Stimmbildung gehört immer auch der eigene Lifestyle, die Persönlichkeitsbildung, das Leben, was man selber durchmacht. Ich bin der festen Überzeugung, dass meine Stimme, ich meine, ich habe eine tiefe Stimme, aber meine Stimme ist nochmal deutlich tiefer geworden in den letzten Jahren, weil ich auch als Typ so ein bisschen mich weiterentwickelt habe und gesetzter geworden bin. Auch im wahrsten Sinne des Wortes deeper geworden bin in meinem Leben, also mehr Tiefgang habe. Und das spiegelt sich auch in der Stimme wieder. Und häufig ist es so, dass Menschen halsaufwärts reden, weil sie einfach disconnected, also quasi die Verbindung gekappt haben zwischen dem Rest ihres Körpers und nur auf Hals aufwärts sprechen und sehr verkopft sind, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das spiegelt sich alles in der Stimme wieder. Und dann hast du wiederum Menschen, wo du denkst, krass, die haben sehr viel Volumen in der Stimme. Mhm. Da schwingt sehr viel mit. Und das hat häufig auch da was damit zu tun, dass diese Menschen in ihrem Leben vielleicht gewisse Erfahrungen gemacht haben, die auf eine gewisse Tiefe schließen.
Krass.
Okay.
Oh, da höre ich ein paar Kindheitstraumata raus. Also ich würde jetzt nicht so weit gehen, aber es gehört sehr viel dazu. Ich könnte stundenlang darüber schwadronieren, weil das gehört eben auch zur Ausbildung des Schauspielers dazu. Die Auseinandersetzung mit einem selber, mit dem Menschen, der man ist. Und das spiegelt sich in seinen Schauspielskills, in seiner Stimme, in seiner ganzen Aura wieder.
Ich finde es richtig krass, weil... Also, wenn man sich nicht damit beschäftigt, hat man vielleicht oder der eine oder andere vielleicht das Gefühl, ja, das ist doch total einfach, man muss ja eigentlich nur sprechen. Aber ich kann all den Leuten, die das jetzt denken, die jetzt den Podcast vielleicht hören, nehmt euch mal irgendeinen Werbespot oder was, nehmt den auf und lasst ihn dann sozusagen ohne Ton abspielen und versucht ihr dann mal diese Stimme nachzumachen. Also ihr wisst ja, ich komme ja aus dem Fernsehbereich und damals in der Ausbildung und so musste ich sowas auch machen. Es ist unfassbar schwer, da eine passende Stimme zu finden. Und das merkt man aber erst dann, wenn man das selber mal versucht hat, weil in dem eigenen Kopf denkt man, naja, ich kann ja auch so und so sprechen. Aber es ist absolut nicht so. Es ist richtig krass. Ja. Hast du denn, wenn du verschiedene Rollen sprichst, also hast du so ein Portfolio in deinem Kopf oder kommt das dann einfach, wenn du jetzt irgendeine Rolle siehst oder zum Beispiel für Werbung oder als Synchronsprecher irgendeine Rolle?
Es kommt immer auf das Genre an. Also klar, also meine Stimme oder das Stilmittel, was ich einsetze, in welchem Sprechduktus, Sprechrhythmus und so weiter, in welcher Stimmfarbe ich spreche, hängt immer A vom Genre ab, B von der Rolle und C von dem vielleicht, was der Kunde zum Beispiel in der Werbung sich vorstellt. Die Kunst besteht ja auch darin, es unangestrengt klingen zu lassen. Und die Leute denken dann immer, oh, das ist ja total einfach, kann ich auch. Mhm. Die Leute vergessen es, wir jahrelang dafür gebraucht haben, es so quasi effortless sich anhören zu lassen und unangestrengt sich anhören zu lassen. Das ist genau wie, wenn man was beispielsweise richtig guten Schauspielern zusieht. Das ist häufig so eine Lässigkeit, die sie drauf haben. Ja, nimmt Robert De Niro, Al Pacino, die wirklich zu den größten Schauspielern aller Zeiten gehören. Die haben so eine Lässigkeit. Und Leute denken, ey, das kann ich auch. Mhm. Nee, das ist die ganz hohe Kunst, das so einfach aussehen zu lassen und so lässig. Und dahinter steht einfach A, natürlich riesengroßes Talent und B, sehr harte Arbeit. Und das ist bei uns Sprecherinnen und Sprecher nicht anders.
Total krass. Ich habe das bei uns aber auch gemerkt über die Jahre, dass wir haben, ich weiß noch ganz genau, wie wir das allererste YouTube-Video aufgenommen haben. Hannes und ich unterhalten uns Und dann machen wir eine Kamera an und alles verändert sich. Wir unterhalten uns anders, wir kommen ins Stottern, wir kriegen keinen richtigen Ton raus, wir denken so, hä, was ist jetzt los? Jetzt, da läuft doch nur dieser Kasten mit. Also man denkt sich, das gibt's doch gar nicht. Aber man hat das Gefühl, es guckt jemand auf einen und sofort funktioniert das nicht mehr. Wenn ich die erste Podcast-Folge nehme, wie oft wir da wiederholt haben, wie komisch es ist, in ein Mikrofon reinzusprechen, wie ungewohnt sich das anfühlt und so. Und das Vergleiche mit heute hat sich da auch extrem viel getan, aber ich habe letztens im Livestream zum Beispiel jemanden gelesen, der sagte, wenn ich mir das angucke, wie ihr angefangen habt und wie das so jetzt locker flockig ist, ja, weil man es ganz oft wiederholt, irgendwann kommt dieser Moment, wo man merkt, okay, es klappt so ein. Das hat mit Schauspielerei noch gar nichts zu tun. Das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer wahrscheinlich.
Richtig, aber Übung macht den Meister. Also das ist genau richtig. Keine erfolgreiche Karriere hat über Nacht begonnen. Das ist alles jahrelange Arbeit. Und die Leute sehen ein fertiges Produkt oder sehen dann Produktion A oder B von einem erfolgreichen Schauspieler oder Sprecher und denken so, ja krass, kann ich auch. Und ich kann wirklich nur wiederholen. Da steckt sehr viel Arbeit, sehr viel Commitment dahinter, Talent sicherlich auch. Ja, und das vernachlässigen die Leute. Es gibt einen Satz, ein Freund von mir hat den mal gesagt, wahrscheinlich ist auch gar nicht von ihm, ich glaube, der ist relativ bekannt. Ihr bezahlt mich nicht für die 15 Sekunden, in der ich einen gewissen Text aufsage. Ihr bezahlt mich für die 15 Jahre, die ich gebraucht habe, so einen Text in 15 Sekunden zu nailen. Und zu sprechen.
Ja, das kommt.
Und es ist genau wie bei einem Arzt, der promoviert und keine Ahnung, Ärzte sind deswegen, ne, oder Juristen oder keine Ahnung, sind deswegen gut bezahlt, in der Regel nicht immer, weil sie eben jahrelang das studiert haben, ne, und weil sie Dinge können, die wir nicht können. Ja. Und das ist in jedem Handwerksberuf so, ob es ein Tischlermeister ist oder ein Sprecher oder ein Schauspieler, ein Arzt oder ein Jurist, ist dasselbe.
Ja.
Ja, absolut. Ich bin mal gespannt, wir haben noch eine Überraschung für dich vorbereitet hier im Podcast. Kann sein, dass die einfach zwischendurch hier aufkreuzt.
Stimmt. Okay, stimmt. Ich bin
sehr gespannt. Wird der erste Podcast sein mit einer Live-Überraschung, nur für dich.
Oh ja, stimmt. Oh, da freue ich mich aber auch schon
drauf. Ja, da freue ich mich auch sehr drauf. Weil das
ich bin sehr gespannt.
Crazy, man.
Geil.
Ey, was sind denn so die bekanntesten, oder sagen wir mal anders, also ich habe ja schon festgestellt, wir haben vor dem Podcast haben wir uns ein paar Sachen angehört von dir und ich fand es krass, was für eine Vielfalt deiner Stimme ist, weil ich hätte jetzt zum Beispiel das eine oder andere gar nicht dann dir zugeordnet. Wenn man jetzt zum Beispiel so Denver im Ohr hat, dann hat man den einen oder anderen Werbeslogan zum Beispiel überhaupt nicht im Kopf. Was sind denn so die bekanntesten Werbeslogans, die du eingesprochen hast? Vielleicht kannst du sogar mal den einen oder anderen erzählen, sagen, und ohne aber die Marke zu nennen. Vielleicht erkennt man das ja sogar raus. Das wäre eigentlich auch ganz spannend, oder?
Das neue Baron Boulders, jetzt neu für Ihre Haare. Das beste Antifuppen-Shampoo, jetzt erhältlich.
Allein, wie du das gerade improvisiert hast. So
ich musste irgendwie versuchen, diesen Markennamen zu
machen. Ja.
Das oder keine Ahnung. Ich habe für diverse Marken schon sprechen dürfen. Einzelne Spots, aber auch ganze Kampagnen, so bin die Markenstimme von einigen Marken.
Du kannst sie ruhig nennen hier, ne? Head & Shoulders war das gerade, ne?
Das war gerade Bed & Boulders, genau. Bed & Boulders. Bed & Boulders. Dann habe ich noch für diese Tankstellenmarke Stell gesprochen.
Geil. Geil.
Was noch? Dann habe ich für Bamsung, so eine Elektronik.
Ja.
Riese, sage ich
mal. Ja, klar, kennt man Bamsung, ja.
Bamsung, wer kennt Bamsung nicht? Und was war noch? Für diverses, auch für Kokswagen, so ein Auto-Dings, Kolkswagen.
Kolkswagen.
Kokswagen. Koks-Taxi, würden wir in Berlin sagen. Oder für, keine Ahnung, Baudi, auch so eine Automarke, so kennt keine Sau.
Wirklich crazy, ne? Also man denkt so, ja, okay, Baudi, habe ich noch nie gehört, Baudi aber ja, Wahnsinn, das ist wirklich krass, ne?
Ja.
Was machst du lieber? Kann man das überhaupt sagen? Werbung oder Synchronsprechen?
Wenn es auch um Geld geht, dann würde ich immer Werbung sagen.
Ja?
In der Werbung ist das meiste Geld. Klar, das Budget ist natürlich standesgemäß viel größer als alles, was irgendwie künstlerisch angehaucht ist, leider. Ich wünschte, es wäre genau andersrum. Aber es ist so und also künstlerisch erfüllen tun mich natürlich die ganzen anspruchsvollen Synchronrollen, die ich habe als Sprecher, ne? Und Schauspieler ist immer eine andere Kiste. So, ich bin natürlich auch total Ich würde gerne einfach vor der Kamera ständig sein, wenn ich es mir aussuchen dürfte. Ich bin gelernter Schauspieler, dafür lebe ich, das liebe ich. Aber genauso liebe ich die guten Synchronrollen oder auch eine geile Anime-Rolle so. Und Werbung ist auch geil. Das sind einfach verschiedene Skills, die man braucht, verschiedene Genres. Und ich bin froh, dass ich in allen Bereichen arbeiten darf. Aber klar, das meiste Geld ist zweifellos in der Werbung.
Okay, aber ich höre schon raus, so das Künstlerische und Anspruchsvollere ist dann, wenn man von der Sprecherrolle ausgeht, das Synchronsprechen auf jeden Fall.
Ja, wobei ich finde auch eine gute Werbung extrem anspruchsvoll ist. Ja. Das eben so anhören zu lassen, also wir sind nicht mehr in den 90ern, wo so eine Werbemelodie kommt und kaufen Sie jetzt das und das und da, da, da. Also davon ist man komplett weg, Gott sei Dank. Ja. Und wenn man es hört, dann ist es, finde ich, eine wahnsinnig sich störend anhörende Werbung. Die Kunden mögen das auch nicht mehr und auch die Konsumenten und die potenziellen Käuferinnen und Käufer checken das sofort.
Ja.
Es wird auf Natürlichkeit gesetzt oder auf Understatement. Das heißt, man hat immer noch so eine gewisse Sprechhaltung. Klar, so ganz privat hört sich das nie an, aber es hört sich wie ein Mensch an und nicht wie irgendwie so ein Werbejingle aus den 90ern. Und das ist durchaus auch anspruchsvoll. Also ich höre immer wieder Werbung, wo ich die sich für mich komplett künstlich anhört und die mich auch null abholt und ich dann auch als Konsument, als potenzieller Einkäufer und Käufer mich nicht abgeholt fühle.
Ja, ja, ich finde es auch total krass. Ich habe mir vor kurzem erst auf YouTube Werbung aus den 90ern angeguckt, weil ich es total lustig fand, ne? So, weißt du, so als Kind oder so Super RTL oder was auch immer geguckt und dann mal so die Werbespots von damals. Das ist wirklich, also man hat das damals gar nicht so wahrgenommen, aber es ist richtig peinlich, wie damals die Werbung war eigentlich im Prinzip. Ja, also das ist voll. Wahnsinn, wirklich, wirklich Wahnsinn.
Absolut. Aber es gab natürlich auch epische Werbespots, vor allem im O-Ton irgendwelche krassen, was weiß ich, Coca-Cola oder Pepsi-Spots, ja, kurze Kurzfilme quasi, ja. Kleine Kurzfilme.
Mit dem auch. Weihnachtsmann immer von Coca-Cola.
Ja, also es gab, die waren schon wahnsinnig kreativ, aber dann diese Offsprecher waren teilweise, kann man sich heutzutage kaum mehr anhören.
Mhm.
Das ist eine ganz andere Zeit gewesen auf jeden Fall, ne? Kann man ja das sagen. Und jetzt ist es so, ich habe mir übrigens auch ein paar Sachen angeguckt via Social Media von dir und da habe ich auch gesehen, dass du als Schauspieler natürlich aktiv bist. Mhm. Ich habe eine Szene im Kopf, wo du da auch mit einer durchgeladenen Waffe irgendwo rumgerannt bist. Das sah ziemlich abgespaced aus. Und so, Alter, wie vielseitig ist der Typ?
Shots fired, meinst du? Wo ich einen Cop gespielt habe, einen jungen Polizisten?
Ja, genau.
Auf Englisch, ne?
Ja, genau.
Genau, das war ein eigens produzierter oder ein selbstproduzierter Kurzfilm von 2018, wo es um Polizeigewalt in den USA gegenüber Afroamerikanern ging und natürlich ein total sensibles Thema. Und ich habe quasi einen Cop gespielt, einen weißen Cop, der dann, ja, im Prinzip, man muss sagen, an so einem Mord, an so einem schwarzen Jungen beteiligt war. Und da ging es quasi um das Thema extrem sensibel. Ja, und den kann man sich aber angucken, ist auf YouTube, geht auch nur 8 Minuten. Shots Fired heißt der, wenn man jetzt meinen Namen, also Marius Gavrilis, eingibt und dann Shots Fired, dann kommt man auch drauf. Ja, das, wie gesagt, das ist das, was ich als Schauspieler mache und wo auch in Zukunft, ich denke, auch mehr kommen wird.
Hast du denn so selber so Ziele, wo du sagst, das würde mich interessieren oder in die Richtung würde ich gerne gehen oder gibt es ein Genre als Schauspieler, wo du dich besonders wohlfühlst?
Also ich glaube, dass mir sowohl Comedy als auch Drama liegt. Es ist natürlich schwer, so karrieretechnisch alles unter einen Hut zu bekommen. Man muss irgendwann sich entscheiden, wo legt man das Gewicht drauf. Ja, also worauf konzentriert man sich? Weil die Leute häufig dann auch irgendwie so ein bisschen verwirrt sind, wenn man denen zu viel anbietet und es dann zu diffus wird. Sag mal, was ist er? Ist er jetzt Komiker? Ist er jetzt ein ernster Schauspieler? Ist er jetzt Social-Media-Persönlichkeit, ist er vielleicht sogar Influencer, was ich mich nicht bezeichnen würde. Man muss ein bisschen Schwerpunkt legen. So. Und mir liegt Comedy, hätte nichts dagegen, wenn da in der Richtung was passiert. Aber ich kann mir genauso gut vorstellen, dass ich auch in dramatischen Serien und Filmen irgendwie am Start bin. Das wird sich zeigen.
Genial. Also ich das ist einer der wenigen Podcast-Folgen, wo ich die ganze Zeit so einfach nur zuhöre. Und
ja, wirklich.
Man verfällt dazu, dass man dir einfach nur zuhört.
Ja, das großartig. Stimmt. Wenn du jetzt abseits des Comedy bist, du hast ja gerade gesagt, das war ja eine relativ sensibles Thema mit dem Shots Fired Kurzfilm. Spielst du denn lieber einen Bösewicht, also sowohl als Schauspieler als auch als Sprecher oder eher die Guten?
Boah, es kommt drauf an. Also ich werde häufig tatsächlich auf den Antagonisten besetzt, also den klassischen Bösen oder Bösewicht. Es macht auch irre Spaß, klar, diese Figuren zu spielen mit Ecken und Kanten. Ich spiele aber auch gerne den Helden so, ja, oder spreche den Helden. Kommt drauf an. Also man hat natürlich den Vorteil als Sprecher, dass man noch viel breit gefächerter und sich gar nicht festlegen muss, man kann alle sprechen, weil man einen nicht sieht.
Ja.
Als Schauspieler ist dieses Branding dann nochmal ein anderes. So.
Ja. Ja,
Branding gibt es bei uns als Sprecher genauso, klar. Meine Stimme ist auch ein Brand sozusagen so. Aber ich habe dann doch ein bisschen mehr Freiheiten einfach auch in der Rollenauswahl. Im Schauspiel verwirrt man den Zuschauer häufig, wenn man einfach zu viel macht. Und das Branding fast sogar noch wichtiger, klar.
Stimmt, jetzt ja. Wo du sagst, eigentlich, ja, hast du recht. Ja, es gibt so Schauspieler, die spielen dann immer nur den Bösen oder nur den Guten. Ne?
Ja, wenn jetzt zum Beispiel Jim Carrey nimmst, ja, der ist für mich der Comedian des Jahrhunderts, wirklich. Also neben Charlie Chaplin und so und für mich der Größte, der auch so Physical Comedy mit den mit der Mimik, mit der Geste groß gemacht hat und der ein unfassbares Talent ist. Wenn du den nimmst, auf einmal eine Dramarolle. Er hat auch schon dramatische Rollen gespielt, er ist unfassbar gut.
Echt?
Häufig sind Comedians, wenn sie switchen in Drama, verdammt gut. Anders ist es so, dass dramatische Schauspieler nicht so gut Comedy beherrschen.
Mhm.
Andersrum ist es teilweise, wirst du richtig geile Comedians sehen, wie sie richtig geile brettharte Dramen spielen. Und zwar richtig gut. Aber klar, das ist natürlich, so Leute wie Jim Carrey oder auch Kevin Hart oder sowas, ja, sind natürlich vom Typ her auch so ein bisschen festgelegt. Mhm. Heißt aber nicht, dass sie nicht diesen Switch machen können. Das gibt's auch. Also zum Beispiel, das beste Beispiel ist mit Matthew McConaughey. Er hat früher ja diese Romcoms gespielt, ja, Romantic Comedies, und jeder kannte ihn durch diese Romcoms und hat dann diese Brücke geschlagen und hat dann einfach die großen, fetten, auch anspruchsvollen Blockbuster gespielt. Ich glaube, Dallas Buyers Club, wo sie das erste Mal auch einen Oscar für bekommen hat, dann.
Mega.
Und dann kam Interstellar und sowas und True Detective, unfassbar geil.
True Detective ist der absolute Wahnsinn. Ich habe immer diese Szene vor Augen, wie er diese Dose nimmt und dann anfängt daran so zu schnitzen.
Unfassbar, ja.
Ist wirklich, das war das allererste Mal in meinem Leben, dass ich eine Serie geguckt habe und so gefesselt war, nur von der Sprache, Mimik, Gestik, diese Details, die da so eingefangen wurden mit der Kamera, es war so krass.
Das ist ein unfassbar krasser Typ und er ist das beste Beispiel, wie man quasi diesen Switch hinbekommt, von einem Brand zu einem neuen Brand zu wechseln so und auch das Rollenprofil zu ändern. Übrigens, True Detective habe ich auch die Hauptrolle gesprochen im True Detective 3, falls du noch nicht gesehen hast.
Nein,
es gab ja True Detective 1 mit Matthew McConaughey und jetzt habe ich seinen Namen vergessen.
Owen Wilson, glaube ich.
Nee. Egal, fällt mir vielleicht gleich ein. Und
wie heißt denn der Blonde?
Ja, nee, nicht der Blonde. Der hat ja der mit der Glatze. Er spielt ja zusammen mit Matthew McConaughey, die beiden Cops. In True Detective 1.
Ja, ich überlege gerade, wie der heißt. Ich guck mal nach in der Zeit.
Ja, mach mal, genau. Da gab's True Detective 2 mit, glaube ich, Colin Farrell. Das habe ich aber nicht gesehen. Und True Detective 3 mit Mahershala Ali. Und ich durfte die Stimme von Mahershala Ali sein.
Krass.
Und das war eine extrem geile Rolle. Ich habe sogar einen Preis dafür gewonnen.
Echt?
Sagen, ja.
Ach, hör auf. Was hast du
in LA, ich habe den Voice Arts Award 2019 in L.A.
Woody
Harrelson, genau. Die beiden haben die Rollen gespielt. Und in True Detective 3, wie gesagt, die Stimme von Mahershala Ali, zweifacher Oscar-Preisträger für Moonlight und für Green Book.
Ey, wie geil ist
das? Da habe ich ihn aber nicht synchronisiert. Der hat bisher mehrere Sprecher gehabt, die ihn synchronisiert haben. Aber True Detective 3 und Room 104, das ist aber was Kleineres, eine kleine Miniserie, hat er auch mitgespielt. Da habe ich ihn auch synchronisiert. Und er wird der neue Blade. Das macht ja nicht mehr Wesley Snipes, hat es ja abgegeben. Und Mahershala Ali ist ja der neue Blade. Und wer ihn da spricht, ist noch nicht raus. Ich hoffe, dass ich wenigstens zum Casting eingeladen werde.
Ja, weil das wäre
jetzt. Wie gut ist das denn, ey?
Das wäre natürlich Hammer, ne?
Also, das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen, weil es ist ja so, dass, wenn ein Schauspieler, ich sag mal, irgendein Hollywood-Schauspieler wird groß und dann hat der ja im Prinzip auch eine zugewiesene Stimme meistens in Deutschland, ne? Also, ich weiß gar nicht, ich glaube, bei Stirb langsam, da gab es einen Teil, wo jemand anders den mal synchronisiert hat, ne?
Bruce Willis, meinst du?
Bin aber nicht ganz sicher.
Bin ich überfragt. Aber Bruce Willis hat eigentlich immer seit jeher Manfred Lehmann gehabt.
Ja.
Praktiker, 20% auf alles.
Stimmt.
20% auf alles, außer Tiernahrung. Praktiker, hier spricht der Preis.
Alter, krass, das hört sich aber auch schon ziemlich nah an dem.
Ja, ich bin nicht bekannt für meine Impressions von Leuten. Ich kann sie auch nicht so gut nachmachen. Ich bin lieber der, den Leute dann versuchen nachzumachen. Ja, okay. Aber klar, Manfred Lehmann, unverkennbar so. Er ist natürlich Mr. Bruce Willis. Also diese Feststimmenansprüche sind nicht mehr ganz so krass, wie sie früher waren. Früher war das noch viel häufiger so, dass Schauspieler XY hat dann eben Sprecher XY. Heutzutage gibt's immer häufiger Castings quasi für die Sprecher. Man guckt häufig drauf, was ist das für eine Rolle? So, man versucht schon bei der Feststimme zu bleiben, aber es ist durchaus nicht immer so.
Ich habe es übrigens gerade mal gegoogelt. Es ist tatsächlich so, bei Stirb langsam 3 wurde Bruce Willis von Thomas Dannenberg gesprochen.
Ah, Thomas Dannenberg ist die Stimme von Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger gewesen. Er hat's abgegeben.
Ich finde es immer total verwirrend, weißt du, wenn man, also zum Beispiel bei Stirb langsam fand ich es besonders krass, weil wenn man sich die Filme, ich gucke die immer zu Weihnachten,
ja, klar. Ne,
wenn man sich
ich gucke sie immer zu Karfreitag, Stirb langsam, das ist eine Blasphemie pur.
Okay. Aber ich fand es total verwirrend, wenn man so Binge-Watching macht und dann die eigentlich im Prinzip durchgucken, dann ist plötzlich die Stimme anders. Das ist schon sehr, sehr verwirrend, finde ich.
Ich kann das aus Konsumentensicht komplett verstehen, also es würde mich auch abfacken. Ich bin selber einerseits betroffen gewesen von der einen Seite, also dass ich quasi so ein bisschen gehatet dafür wurde, dass ich die Stimme von einem Schauspieler übernommen habe, der normalerweise einen anderen Sprecher hat.
Ach,
in einem Game. Aber kenne auch die andere Seite, dass zum Beispiel Denver, der hat zwei Serien, also der Schauspieler von Denver, Jaime Lorente, hat nach Haus des Geldes noch zwei Serien rausgebracht.
Ja.
El Cid und was war das andere? Elite, läuft auch auf Netflix. Und hat er in beiden Produktionen jeweils einen anderen Sprecher gehabt. Da wurde ich auch nicht mal angefragt. Was,
echt?
Ja, also ich kenne beide Seiten so, ja, der Medaille so, einerseits betroffen und andererseits auch.
Aber das hätte ich ja jetzt niemals gedacht. Also ich kannte den Schauspieler nur von Haus des Geldes. Ich weiß nicht, ob er vorher auch schon aktiv war oder so, aber also ich würde es einfach mal, ohne es zu wissen, behaupten, dass das so der Durchbruch für ihn international war.
Hundertprozentig,
ne?
Klar.
Und dann finde ich es aber krass, dass man dann einfach, also dann in Deutschland sagt so, nö, dann nehmen wir jetzt eine andere Stimme. Hätte ich ja niemals gedacht. Ich hätte jetzt gesagt, dass die auf jeden Fall auf dich zukommen.
Ja, also ich weiß auch nicht, warum ich dann nicht mal für ein Casting angefragt wurde, dass das werde ich wahrscheinlich auch nicht erfahren. Das ist auch okay so. Ich ist jetzt nicht so, dass ich dass meine Karriere davon abhängt. Das ist natürlich schön gewesen und so, aber es ist, wie es ist. Es wurde so entschieden und das habe ich so zu akzeptieren und respektieren. Und wie gesagt, ich bin ja auch andererseits betroffen gewesen, indem ich quasi so ein bisschen, also was heißt ich, also der Fakt, dass ich auf einen Schauspieler besetzt wurde, der normalerweise von einem anderen Sprecher gesprochen wird, die Tatsache wurde so ein bisschen abgehatet, aber ja.
Gut, da kannst du ja nichts für, du kannst genauso, aber ich finde es als Konsument, als jemand, der das guckt, finde ich es irgendwie komisch, weil man hat ja,
klar,
zumindest bei vielen sehr großen Schauspielern ist man es ja sozusagen gewohnt, dass das einfach immer dieselben Synchronstimmen sind, ne? Wie genau, zum Beispiel genau. Bruce Willis in der Regel.
Genau, absolut. Ne? Also ja, würde jetzt Bruce Willis, der immer noch irgendwie so, übrigens Bruce Willis bringt nach wie vor Filme raus, die aber so krass cringe sind.
Ja?
Ja, weil ich in den letzten zwei, drei Filmen irgendwie auch mitgemacht habe, habe irgendwelche Charakter da gesprochen und die sind alle komplett cringe und ich glaube, die erscheinen auch nur auf DVD, weil die so schlecht sind einfach. Das sind nicht mal Kinofilme.
Oh, jetzt kommt die Überraschung.
Oh,
Alter, Verwalter, ach du Heilige.
Was ihr nicht sehen könnt. Wow. Wir kriegen gerade ein Steak serviert.
Wagyu.
Ach du Heilige.
Ein Wagyu Beef Steak, ein Steak. Es sieht unfassbar geil aus.
Und das riecht verdammt gut,
Alter. Ey, das ist das erste Mal in einem Podcast, dass wir hier live ein Steak verkosten. Du bist der erste Gast, der dem das hier zuteil wird, sag ich dir.
Okay.
Einfach nur, weil wir eine Freude machen wollen, haben wir uns überlegt.
Ich bin noch so komplett vollgefressen von dem Burger, deswegen schneide mir erstmal so ein kleines Stück ab.
Wir machen, keine Ahnung, ich helfe dir gerne, alles gut. Mach mal für ihn nur ganz kleines Stück, ich würde dann den Rest einfach, würde ich mal nehmen.
Guckt euch das mal an, wie das hier durchgleitet.
Geil. Food Porn.
Das, was jetzt hier passiert, ist die Endstufe.
Ist das jetzt Medium Rare oder ist das Rare oder was ist das?
Also, du hast hier im dünneren Bereich
ich übersetze.
Eher Medium, eher im dünneren Bereich eher Medium und hier zur Mitte, wo es dicker ist, sind wir eher Richtung Rare.
Also ich habe von 52 bis 56 Grad alles dabei.
Krass. Ey, ich, also, wer das jetzt, ich bin, also, ihr, schade, dass ihr das nicht sehen könnt. Ich hoffe, dass der Vlog einfach schon draußen ist. Wahrscheinlich ist er schon draußen. Dann müsst ihr den auf jeden Fall nochmal gucken.
Das sieht so geil aus. Es ist, also, ich probiere es gleich. Wahrscheinlich würde mir das komplett flashen. Aber ich habe das beste Steak, was ich bisher gegessen habe. Das ist, geht auch in die Richtung Wagyu. Also, Wagyu ist wahrscheinlich jetzt nicht direkt, aber war in Griechenland in einem kleinen Dorf, also quasi da, wo mein Vater herkommt, der Geburtsort meines Vaters. Boligiros heißt der, in Chalkidike, diese drei Halbinseln, diese Halbinsel im Norden Griechenlands. Da gibt's einen kleinen Ort und der ist aber in ganz Griechenland oder Nordgriechenland zumindest bekannt und die pilgern alle dahin. Das Steak Echt? Ist unfassbar geil. Mein Vater geht da grundsätzlich immer nur mit vollem Magen hin, damit er nicht aus Hunger isst, sondern aus Genuss. Ja, okay, aus Genuss. Geil, ne?
Also das musst du mir nachher nochmal aufschreiben, wenn wir das nächste Mal in Griechenland sind.
Das mache ich. Also der Laden heißt, glaube ich, Marihula und der Besitzer des Ladens heißt Sophokles.
Krass. Großartig.
Ja, genau.
Komm, also greif mal, gerne oder? Zu. Du kannst noch ein bisschen in Salz eintunken, wenn du möchtest. Aber
ich bediene mich mal mit der Hand jetzt hier. Ne?
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Geil. So. Boah. Unglaublich. Unfassbar. Mit Steak kriegt ihr mich immer. Also da
das muss ich aber auch mal.
Große Schwachstelle.
Ey Leute, wirklich, wir sind hier in einem Podcast und probieren hier einfach so dekadentes Stück Fleisch.
Geil, geil, geil. Echt Hammer. Ich habe zuletzt zum ersten Mal Kaviar.
Danke, Hannes.
Mögt ihr Kaviar?
Nee.
Ist auch nicht so mein Ding. Ich habe es probiert, weil ich irgendwie irgendwo war, wo das irgendwie so dazugehört und dann wurde es einfach angeboten. Ich habe es noch nie gemacht und hat mich nicht gecatcht, muss ich sagen. Keine Ahnung.
Also ich verstehe, manche Leute schwören da drauf. Ja. Ich selber find's auch nicht so geil. Mhm. Aber ja, das ist ja immer am Ende ist immer Geschmackssache.
Ja, das hat mich aber, ich fand, klar, man hat ja so Zwiebeln und so alle möglichen Zeug und glaube ich, was war dabei? Irgendwie so ein Ei oder irgendwas? Weiß ich nicht. Ich konnte nicht erkennen, dass es jetzt so krass ist. Es hat einfach nach nichts geschmeckt, wenn ich ehrlich bin.
Ja. Aber du bist ja kulinarisch mit Sicherheit auch so im Barbecue-Bereich auch schon einiges gewohnt, weil du hast erzählt, du hast im Prinzip auch in Amerika gelebt, in Los Angeles und bist sehr viel hin und her gependelt, bevor Corona sozusagen zugeschlagen hat.
Ja. Richtig, ja. Ich würde mich jetzt nicht als den krassen Connoisseur irgendwie kulinarischer Küche irgendwie bezeichnen. So, ich mag gutes Essen, auf jeden Fall. Bin aber doch relativ beschränkt, so was meine Range betrifft von Sachen, die ich probiert habe. Ich habe jetzt irgendwie nichts krass Exquisites probiert, dass ich sagen kann, wow, ich bin jetzt Feinschmecker oder ich bin Gourmet oder sowas. Ja. Also weit gefehlt. Trotzdem schätze ich einfach einen guten Burger, ich schätze ein gutes Steak, ich schätze gute Pasta, gute Pizza esse ich jetzt nicht so häufig.
Pasta
so.
Und Pizza muss ich sagen, aber ist auch
absolut,
mein Favorite.
Also. Genau, absolut. Oder auch, auch einen guten Salat, also ganz ehrlich, so weißt du, ich schätze einfach gutes Essen. Oder gutes asiatisches Essen mag ich auch gerne, Sushi oder sowas, ja. Aber bin jetzt, wie gesagt, kein Experte auf dem Gebiet.
Was hast du denn in Los Angeles, wie oft bist du nach Los Angeles geflogen, wie lange bist du denn da geblieben und was hast du in Deutschland gemacht? Also was war so der Grund, warum du in Los Angeles gelebt hast, würde mich nochmal interessieren.
Ich bin die letzten 5 Jahre zwischen Berlin, wo ich ja lebe, zwischen Berlin und L.A. gependelt. Wollte mir so ein bisschen mein Ziel quasi oder mein Ziel verfolgen, dort eben auch als Schauspieler Fuß zu fassen. Hab mich auch als Schauspieler dort extrem weiterentwickelt, habe auch Schauspielunterricht genommen bei sehr, sehr guten Coaches. Bin gependelt die ersten 3 Jahre und dann habe ich mich irgendwann entschieden, ich will jetzt ein Arbeitsvisum beantragen, damit ich eben auch in den USA arbeiten kann. Mhm. Na klar, brauchst du natürlich ein Arbeitsvisum, sonst kannst du drüben nicht arbeiten. War auch ein relativ langer Prozess und dann habe ich das Arbeitsvisum irgendwann bekommen und dann bin ich dann 2019 auch komplett hingezogen, habe dann auch gelebt für ein komplettes Jahr da und der Plan war eigentlich auch, dass ich länger dort wohnen bleibe und dann hat mir Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht und dann gab es natürlich gute Gründe für mich, erstmal zurückzukehren mit einer weltweit unsicheren Lage, keiner wusste, was kommt und so. Und dann bin ich erstmal zurückgekommen nach Berlin, wo ich ja nach wie vor meine Wohnung hatte und und seitdem bin ich eigentlich wieder zurück in Berlin und habe jetzt erst vor kurzem meine Sachen aus L.A. zurückgeholt, weil ich damals so fluchtartig das Land verlassen hatte und mit so Handgepäck zurückgekommen bin. Und jetzt bin ich mit Handgepäck wieder nach L.A. geflogen und mit 5 Koffern zurückgekommen.
Krass.
Ja, also mein kompletter Klamottenbestand war noch drüben und den habe ich jetzt quasi auch zurückgeholt.
Okay.
Aber ich habe gerade mein Arbeitsvisum verlängert, das ja ausgelaufen war zwischenzeitlich. Und es wird, also meine Absicht ist natürlich nach wie vor auch, ja, zweigleisig zu fahren und auch zu gucken, was natürlich international geht. So, deswegen war für mich immer klar, dass das Arbeitsvisum, egal was ist, auch wenn ich in Berlin jetzt erstmal gebased bin, das werde ich auf jeden Fall beantragen, damit ich, wenn dann wirklich auch Jobs kommen aus L.A., dass ich, oder aus den USA, dass ich dann eben auch bereit bin.
Ja. Wie läuft denn sowas ab? Hast du dann, wenn man jetzt einen Schauspieljob in Amerika sich an Land ziehen will, wie läuft sowas ab? Gibt es dann so eine Art, ja, ich will jetzt nicht sagen schwarzes Brett, wo da dran steht, hier könnt ihr euch zum Casting bewerben?
Genau,
oder?
So läuft's ab. Es gibt ein schwarzes Brett, du gehst hin, schaust dir eine Nummer auf, rufst an.
Am Hollywood-Sign ist da so ein schwarzes Brett, wo man dann immer jeden Morgen hinwandert.
Rufst und
dann
an und sage, hey Digga, I'm the German voice actor from the Denver, can I please have a big Hollywood role?
Perfekt, dann haben wir's ja erklärt.
Genau so läuft es ab. Nicht. Nein. Nee, also es ist natürlich eine Industrie. Also das spürt man hier in Europa gar nicht so sehr, weil klar haben wir auch in Deutschland eine Filmindustrie und in Europa auch eine Filmindustrie, aber im Vergleich zu L.A. Es ist einfach Peanuts, das Kindergeburtstag. In L.A. spürst du erst so richtig, was Filmindustrie bedeutet. Also die meisten Leute in dieser Stadt leben in irgendeiner Art und Weise oder arbeiten in irgendeiner Art und Weise in der Filmindustrie. Und es ist eben eine richtige Industrie, es ist ein Business, es ist ein Geschäft. Es ist eine gewisse Maschinerie und im Prinzip das, was du auf jeden Fall brauchst in L.A., ohne geht's nicht, ist eine Agentur und auch ein Management. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Also eine Agentur verschafft dir die Castings. Ein Management ist ein bisschen für die Karriereplanung zuständig. Also die denken ein bisschen langfristiger. Ja, die planen mit dir Strategien, entwickeln mit ihr Strategien, wo man sich gemeinsam sieht in 4-5 Jahren, wo man hin möchte, dann guckt man irgendwie, was ist der beste Weg, wo positioniert man einen Schauspieler, zum Beispiel, ist es Comedy, ist es Drama, ist es, was für ein Rollenprofil hat man so, und dann versucht man eben auch über Connections auch Kontakte zu knüpfen und den Schauspieler zu pitchen. Und ich habe in der Zeit, wo ich jetzt in L.A. war, sowohl ein Management, das auch sehr, sehr gut ist quasi, an Land gezogen, als auch eine Agentur. Und das sind die ersten wichtigen Schritte, die ich genommen habe. Und dann hatte ich auch natürlich meine ersten Castings. Und dann kam Corona und dann wurde erstmal dieser Vorgang so ein bisschen unterbrochen. Ironischerweise habe ich aber, seitdem ich zurück bin aus L.A. in Berlin, habe ich erst recht Jobs in L.A., also vor allem Sprecherjobs. Also ich bin auch für den amerikanischen Markt zuständig.
Ach krass.
Für Games oder auch Werbung und sowas. Und weil ich das einen großen Vorteil habe und das Glück habe, dass ich auch amerikanisches Englisch spreche, auch akzentfrei. Und ich dann auch für die amerikanischen Rollen in Frage komme.
Ja, stimmt, ja. Okay.
Was für mich dann einfach nochmal ein extrem großer Vorteil ist, weil ich einfach auf mehrere Rollen, auf viel mehr Rollen gecastet werden kann.
Stimmt, das habe ich auch schon gehört. Ich habe deine Stories verfolgt und war sehr beeindruckt, weil das hört sich gefühlt an wie Muttersprache, aber ich behaupte, es ist keine.
Es ist keine, nee, aber ich habe seit ich ein kleiner Junge war, immer so gesprochen, immer mit einem amerikanischen Akzent. Ich habe nicht viele Talente, aber glaube ich, wenn ich was zu meinen Stärken zählen darf, dann ist es meine Affinität zu Sprachen. Das ist natürlich, ich glaube, deswegen, weil ich zweisprachig erzogen wurde, Griechisch und Deutsch, klar, meine Eltern sind Griechen beide, zu Hause haben wir Griechisch gesprochen, spreche auch akzentfreies Griechisch, also wie Native quasi, und Deutsch, klar ist klar, ich bin in Deutschland geboren und groß geworden, und hatte einfach auch immer so ein musikalisches Ohr, dadurch, dass ich spiele Gitarre und habe schon immer auch gesungen und so. Ich glaube, das spielt alles so eine Rolle, weswegen es mir relativ leicht fällt, gewisse Sprachen mir anzueignen, die Melodien mir anzueignen. Wie klingt das? Und das ist ein großer Vorteil für mich dann.
Das macht viel aus, auf jeden Fall.
Was ich richtig krass finde, und das hätte ich, hätte ich, bevor ich mich mit dir beschäftigt hätte, nie gedacht von dir, dass du so Anime-Charaktere auch sprichst. Ja. Ne? Und wenn man jetzt dich und deine Stimme von Denver kennt, dann kann man sich das gar nicht vorstellen. Also weil das klingt ja auch ganz anders dann am Ende, ne? Wie ist es denn dazu gekommen?
Also Anime spreche ich auch schon sehr, sehr lange. Ich glaube, das, was so ein bisschen diesen Anime-Hype auch um meine Person verstärkt hat, ist natürlich die ganze Sache auf Instagram und TikTok so. Ja, dadurch haben die Leute zu ihren Lieblings-Anime-Charaktern, wovon ich auch einige sprechen durfte, auch ein Gesicht dazu gehabt. Mhm. So, und dann kam es halt dazu, dass diese Community dann auch so die Synchros abgefeuert hat, die meine Kollegen und ich dann auch gemacht haben. So. Ist eine krasse Welt, diese Anime-Welt, eine ganz andere Welt. Das ist natürlich over the top und auch die Emotionen und diese larger-than-life-Character so, macht irre Spaß und ist auch eine Kunst für sich. Vielleicht, ich finde nochmal so ein Subgenre im Synchron, diese Character zu sprechen, so dass sie, dass du zwar einerseits dieses Überdrehte triffst, aber dann die Authentizität nicht verlierst, dass es trotzdem irgendwie real klingt und nicht aufgesetzt. Das ist für mich immer so eine Gratwanderung. Macht aber irre Spaß.
Nervt dich das, wenn du gefragt wirst, ey, kannst du mal den und den Charakter mal kurz sprechen oder ist das, bist du da cool mit?
Nö, hast du vor, mich zu fragen?
Ja, nee, ja, ich finde,
was ist dieses der Anime, größte? Was war denn der größte,
war denn,
der
was
bekannteste,
war denn,
weil das ich mich
dran. Anime-Charakter oder was? Mhm. Boah, also ich glaube, die drei größten Charakter im Anime-Bereich sind einmal Rainer Braun aus Attack on Titan, weil es einfach so ein riesiger Anime ist, der glaube ich, weltweit sogar der erfolgreichste Anime oder One Piece auf jeden Fall ist einer der erfolgreichsten.
Das sagt mir sogar.
Ähnlich wie Naruto und so. Und bei One Piece, Katakuri heißt er, ja. Und der redet immer so: Ich bin Katakuri, dein Endgegner Ruffy. Ich werde dich bis in den Tod bekämpfen.
Crazy.
Und der hat dann so eine sehr voluminöse Endgegnerstimme.
Ja.
Krass. Das war einfach extrem, ja, war auch eine große Freude, den zu sprechen. Und extrem happy darüber, dass als dann die ersten Folgen mit Katakuri rauskamen, dass die Community das auch gefeiert hat. Mhm. Das ist ja immer so, so ein Daumen nach oben oder unten, ne, römischer Kaiser mäßig so. Und häufig ist der Daumen nach unten bei den Synchros. Wirklich, die Anime-Community ist mit die strengste Community. Also wenn die eine Synchro nicht feiert, dann bist du ganz schnell unten durch bei denen. Und ich bin natürlich umso glücklicher, dass die Synchro Katakuri, aber auch die anderen Charakter, die ich sprechen durfte, größtenteils gut aufgenommen wurden. Das beflügelt einen, das motiviert einen und macht natürlich glücklich, weil im Endeffekt sind das deren Charakter, die ihnen auch sehr viel bedeuten. Und ich finde, das gehört für mich dazu, als Künstler solche Rollen auch ernst zu nehmen. Und das ist scheißegal, ob es in Denver ist, eine super gehypte Serie, eine super bekannte Serie oder ein Anime, der in Häkchen nur in der Anime-Welt bekannt ist. So, im Wert stehen die sich in nichts nach.
Ich finde es sehr, sehr beeindruckend, das zu sehen auch, weil wenn man dann so sieht, wenn du in so einer Sprecherkabine stehst und dann diese Emotionen rüberbringst und ich sage jetzt mal, dann kommt eine Szene, wo du aggressiv bist oder laut, du musst ja in Anführungsstrichen in dieser Kabine laut sein und brüllen will ich jetzt mal nicht nennen, das hat bestimmt eine bessere Bezeichnung, aber diese Emotionen so zu verpacken, dass eine gezeichnete Figur das dann, das ist schon, also ich Wahnsinn.
Ja, es macht irre Bock und es erfüllt mich auch. Es ist so ein bisschen das, was ich, du hast mich vorhin gefragt, auf was für Rollen ich besetzt oder was ich am liebsten spiele, Bösewicht oder Helden oder keine Ahnung. Und ich liebe es, diese Typen zu spielen, die Ecken und Kanten haben und auch ein bisschen drüber sind und trotzdem irgendwie real sind. Auch die Anime-Charakter und so. Und es erfüllt mich, macht mich glücklich. Alle diese Charakter sind Teile meiner Persönlichkeit. Das ist nichts Aufgesetztes, weil das sind alles, was ist Schauspiel? Ich spanne gerade einen Bogen ein bisschen in eine andere Richtung, damit ich euch das ein bisschen erkläre. Mein Schauspielcoach in L.A., der zu den Besten seiner Zunft gehört, sagt immer, was ist die Definition von Schauspiel? Und im weitesten Sinne auch von Synchronsprechen, was ja ein Subgenre von Schauspiel ist. Acting is playing different parts of yourself. Schauspiel heißt, du spielst verschiedene Persönlichkeitsanteile deiner eigenen Persönlichkeit. Sprechen ist es nicht anders. Das heißt, wenn ich die Stimme von Katakuri mache oder von Jojo oder von Denver, dann ist immer auch ein sehr, sehr ehrlicher Teil auch von mir darin enthalten. Und das macht die Sache für mich so unfassbar geil. Das ist mehr als ein Beruf, es ist eine Berufung. Ich lebe dafür, ich brenne dafür. Und es ist auch immer körperlich anspruchsvoll, weil du bist mit ganzem Körper dabei. Das geht ja durch deinen ganzen Körper. Du musst gucken, dass du nicht ganz so weg vom Mikro bist, ne? Weil sonst dann hast du natürlich schon diese technische Anforderung da. Aber ansonsten bist du wirklich Schauspieler vom Mikro. Man sieht dein Gesicht nicht, aber was wir tun, ist spielen, klar.
Crazy.
Ja.
Ich finde gerade bei Animes, also ich gucke selber eigentlich keine Animes, aber ich weiß, dass so von früher als Kind, wenn man das mal, oder wenn ich das mal geschaut habe.
Mila Superstar.
Dragon Ball.
Ja, genau, ja, sowas irgendwie, ne? Also, ich weiß nicht, wie es aktuell oder heute ist, aber ich erinnere mich, oder meine mich zu erinnern, dass dort auch sozusagen nicht sehr viel mit Bildern passiert. Also dass sozusagen die Münder sich zwar bewegen, aber dass irgendwie viel auch mit so statischen Bildern ist, wo dann im Hintergrund sich irgendwas bewegt.
Ja, genau. Und
da musst du ja auch das Acting über die Stimme bringen, oder? Also so,
Absolut. Es gibt ja auch immer gerade im Anime-Bereich diesen Vergleich zwischen Sub und Dub, also quasi Sub für Subtitles und Dub für Dubbing, also Synchron, also für Originalsprache und Deutsch oder Japanisch oder dann eben Deutsch. Und wenn du hörst, mit was für einer Leidenschaft, mit was für ein Commitment und Pathos, teilweise für uns Westler so ein bisschen übertriebenen Pathos, die Japaner da vorgehen, da kann man nur seinen Hut vorziehen. Das ist echt krass. Und klar ist dann die Messlatte hoch für uns Nicht-Japaner oder nicht-japanische Sprecher, dann einfach denselben Grad an Energie dann auch irgendwie zu haben so und auch Commitment zu haben. Aber ich versuche trotzdem irgendwie so nah wie möglich dran zu kommen. Trotzdem ist Deutsch nochmal eine andere Sprache. Aber die Leidenschaft muss mindestens dieselbe sein, weil sonst die Community ist komplett, die sind super intelligent, die checken das sofort.
Ja,
wenn du irgendwie keinen Bock drauf hast, wenn du nicht irgendwie mit demselben Commitment rangehst wie jetzt zum Beispiel die japanischen Originalsprecher.
Ich habe noch, du kannst auch gleich wieder, ich habe nur eine spannende Frage.
Ich höre die ganze Zeit zu. Ich würde gerne mal von unserem Publikum wissen, ob die auch die ganze Zeit so zuhören, einfach so entspannt. Für mich ist das Entspannung hier gerade.
Es gibt einige in meinem Freundeskreis, die sagen mir, oh nee, Alex, ey, du guckst ja hier mit deutscher Synchronstimme und so, das ist doch Quatsch. Da kommt ja die Comedy oder da kommt die kommen die Gags gar nicht rüber, so gerade bei so Sitcoms und so. Was sagst du solchen Leuten oder was hältst du davon selber als Synchronsprecher? Also, ja.
Ja, ist, wie gesagt, knüpft an das an, was ich gerade gesagt habe. Also die Frage, ob jemand auf Deutsch guckt oder in der Originalsprache. Ich sag mal so, heutzutage kann man sich immer aussuchen, ob man einen Film oder eine Serie auf Netflix oder auch im Kino mittlerweile, es gibt ja auch O-Ton-Kinos, sich im O-Ton, also im Originalton anhört oder auf Deutsch. Wer keinen Bock drauf hat, kann er einfach switchen. So, ja, das ist, ich finde, deswegen stellt sich gar nicht diese Frage so. Es ist eine Geschmacksfrage. Also ich kann jeden verstehen, der sagt, ich gucke lieber in Originalsprache. Ich selber gucke die meisten Sachen auch gerne im O-Ton.
Echt?
Weil ich Schauspieler bin. Ich will auch die Schauspieler hören und ich will einfach das ungefiltert hören, aber dann gibt's natürlich auch wiederum Sachen, die ich mir problemlos auf Deutsch anhören kann, sofern die deutsche Synchronversion auch wirklich gut ist. Ja. Wenn sie nicht gut ist, und es gibt leider, ich will jetzt keine Kolleginnen und Kollegen bashen, so, aber es gibt teilweise wirklich Synchronfassungen, die sind inakzeptabel so. Da kann ich jeden verstehen, der dann irgendwie drauf flucht und sagt, ey, sorry, kann ich mir nicht geben. Kann ich verstehen. Dann gibt's aber wiederum richtig gute Synchronfassungen, wo ich sage, klar, man kann sich auf jeden Fall immer im O-Ton angucken, aber wenn man sich auf Deutsch angucken möchte, kann man das auf jeden Fall problemlos machen. Ja.
Also ich persönlich, aber das ist wahrscheinlich auch immer Geschmackssache. Ich gucke nur mit deutscher Synchronstimme. Keine Ahnung, nee, aber das ist ja, also wie gesagt, ich möchte um da auch mal direkt hier so ein bisschen, ich habe ja viele Freunde, die es nicht machen, ja. Nein, aber tatsächlich, ich weiß gar nicht wieso, aber irgendwie hat sich das, ich habe noch nie irgendwas, außer es gab keine deutsche Synchronfassung, sonst habe ich nie irgendwas in O-Ton geguckt. Ich weiß nicht, habe ich irgendwie gar keine Lust drauf, weil ich mich dann so berieseln lassen will.
Ja, klar.
Und das ist halt, ne, ich kann auch nicht so gut Englisch und so.
Ja, wie gesagt, es ist eine Geschmacksfrage. Es ist eine Geschmacksfrage. Der Professor von Haus des Geldes, also der Synchronsprecher von Professor Nico Mamone, auch ein sehr guter Freund von mir, hat's mal auf den Punkt gebracht. Er meint so, ja klar, jeder kann sich, wenn er möchte, dann eben einfach so ein Ding in Originalsprache sich reinziehen. Aber ein Argument für Synchron ist, dass wir Synchronsprecherinnen und Synchronsprecher über die Sprache die Charakter dem Publikum näher bringen. Sie können sich damit identifizieren, weil es kulturell auch, es ist dieselbe Sprache, wir sprechen deren Sprache. Und wie gesagt, so ein Denver oder ein Rio oder eine Tokio oder auch ein Professor auf Spanisch, richtig geil. Aber auf Deutsch, glaube ich, ist dieser Identifikationsfaktor nochmal ein ganz anderer, den man nicht unterschätzen darf. Mhm. Und auch die deutsche, eine gute Synchronfassung trägt auch dazu bei, dass eine Serie wie zum Beispiel Haus des Geldes zu einem Meme wird.
Mhm. Ja, stimmt, ja, absolut. Ja. Deine Lache ist das beste Beispiel.
Die Lache, gut, ist die Frage, ob die Lache, die ist ja international auch, seine Originallache ist ja auch irgendwie komplett viral gegangen. Deswegen ist die Frage, ob seine Lache nicht so oder so viral gegangen wäre auch in Deutschland. Aber klar, dadurch, dass es nochmal eine deutsche Synchronfassung ist, liegt es nochmal näher, dass sich das nochmal potenziert hat. So, ja.
Kennst du die Synchronstimmen, die jetzt nicht original sind? Also ich meine, ist es in allen Sprachen so, dass die Synchronsprecher so irgendwie so eine prägnante Lache dem Schauspieler verpasst haben?
Du meinst ja anderen Schauspieler? Ja, ich glaube, ich habe mal reingehört, was so die zum Beispiel die Italiener oder Franzosen oder so gemacht haben. Ich bin nicht immer, ich bin nicht, mein Vater ruft gerade.
Ey, meiner hat auch gerade gerufen.
Ja, geil.
Unscheiß, mein Vater hat auch vor 5 Minuten angerufen.
Geil. Ja, ich werde hier nämlich weiterfahren und dann mit meinen Eltern noch Abendessen. Ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Ich bin so vollgefressen von euch. Wird dann wahrscheinlich erstmal nur so einen Tee trinken. Genau, ich habe mal so reingehört. Ich bin nicht großer Fan von allgemein der Synchronarbeit von anderen Ländern. Ich finde es häufig sehr aufgesetzt.
Ja.
Ich finde, es gibt vielleicht, gibt es Länder, ich habe gehört, die Franzosen sollen sehr gut sein, ich habe jetzt die Franzosen nicht so gut im Kopf, aber es gibt so andere Länder, so wo ich, ja, ich höre einfach sehr viel Melodie raus, also sehr viel so Synchronmelodie, aufgesetzte Sachen, so dass ich höre keine echten Menschen. Und das ist mir immer so ein Dorn im Auge. Ja. Du hast als Synchronsprecher, hast du immer eine gewisse Sprechhaltung. Ja, es wird nie so der normale Sprachgestus sein, wie wenn ich jetzt so mit euch rede. Ja, es wird sich immer so ein bisschen anders anhören, weil ich einfach mit einer gewissen Haltung spreche. So, und es ist auch eine gewisse Kunstform. Aber trotzdem versuche ich es so anhören zu lassen, wie echte Menschen. Das finde ich auch wichtig. Und das gefällt mir auch bei anderen Synchronsprechern. Und missfällt mir bei anderen Synchronsprechern, die es halt nicht machen. So, und häufig ist es so, dass ich in anderen Sprachen noch viel mehr diese Synchronbögen höre, die mich ja abschrecken. Was die Lache betrifft, ich glaube, das haben die auch ganz gut gemacht. Also da würde ich mir gar nicht rausnehmen zu sagen, ey, jetzt meine Lache ist der Shit so. Ich glaube, dass die Lache vor allem vom Spanier ausging. Deswegen die Credits gehen an ihn, nicht an mich. Ich habe ja etwas dann quasi in meiner Art und Weise nachgemacht. Aber ich bin nicht der Urheber dieses Prinzips dieser Lache, ja.
Weltklasse. Also wir haben auf jeden Fall viel gelernt. Ich weiß auch, dass, also ich mache das Schlusswort im Prinzip von diesem Podcast, habe ich mir gerade überlegt, weil sonst werdet ihr eure Papa heute nicht sehen. ich fände es, also erstmal muss ich sagen, ich habe viel zugehört, ich habe total viel mitgenommen. Ich finde es super spannend, das sind ja, normalerweise behandeln wir hier, zumindest probieren wir das auch immer, irgendwie Food-Themen zu behandeln, aber haben auch gedacht, okay, wenn Gäste da sind, dann macht es ja auch mal Sinn, einfach darüber zu sprechen, was machen die eigentlich. Und ich finde, da hat man, glaube ich, etwas als Einblick mitnehmen können, was man auf gar keinen Fall als normal denkender Mensch hat. Denn ich glaube, die wenigsten Menschen beschäftigen sich, sage ich mal, mit dem Thema Synchronsprechen an sich und was da so hintersteckt und was das bedeutet. Man nimmt das quasi wahr und dann hat man diese Stimme im Kopf, aber alles andere ist erstmal ausgeblendet. Deswegen finde ich super spannend, mal zu hören, wie es aus deiner Perspektive war. Ich hoffe, dass du heute kulinarisch viel mitnehmen konntest.
Sehr. Ich wurde heute verwöhnt von euch. Das wird schwer zu toppen.
Wirklich, das freut mich, weil das bleibt dann auch in Erinnerung im Prinzip.
Es wird, also ich weiß, dass ich werde gleich mit meinen Eltern zu unserem Lieblingsitaliener gehen, der beste Italiener in Braunschweig ist. Also ich bin, wie gesagt, gebürtiger Braunschweiger und fahre jetzt erstmal, bevor ich nach Berlin zurückfahre, zu meinen Eltern und dann gehen wir zu unserem Lieblingsitaliener. Das wird schwer zu toppen von ihm, weil ich heute wirklich verwöhnt worden bin von euch.
Weltklasse.
Und ja, es wird schwierig. Und vor allem bin ich jetzt auch so satt gegessen. Keine Ahnung. In einer Stunde muss ich schon wieder essen. Eieiei. Ja, danke für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Natürlich, großes Highlight, die Burger vorhin, die 6, die ich da irgendwie innerhalb von 20 Sekunden verdrückt habe. ihr seid super sympathisch. Danke für die Einladung. Ja, für die positiven Vibes und ich hoffe, ich konnte euren Zuhörerinnen und Zuhörern und Zuschauerinnen und Zuschauern und euch so ein bisschen Einblicke geben von dem, was ich und meine Kolleginnen und Kollegen so tun.
Mega. Also ich würde mich echt freuen, wenn ihr da ein Feedback da lassen wollt, dann macht es gerne, schreibt uns eine Mail an mitmachen@sizzlebrothers.de. Ich leite das auch gerne mal weiter, weil ich glaube schon, dass das ein Thema ist, was einfach mal wirklich abseits von allem ist, aber super, super spannend aufbereitet.
Genau, naja. Und lasst bei Marius auch gerne ein bisschen Kommentare und Herzchen auf Instagram und auf TikTok da, wer TikTok hat.
Genau.
Und hast noch irgendwelche Social-Media-Kanäle?
Nee, du, ich habe offiziell bei neu YouTube, aber das bediene ich quasi kaum. Also wie gesagt, ihr könnt den Kurzfilm, wen es interessiert, Shots Fired, auf meinem Kanal sehen. Marius Gavrilis, Instagram, ja, Marius Gavrilis, aber einen blauen Haken, man findet mich eigentlich. Und auf TikTok bin ich Marius_Gavrilis, da habe ich auch so einen blauen Verifizierungshaken. Also man findet mich, würde mich freuen, schaut gerne rein und ja, danke
nochmal. Ich werde bei YouTube unter dem Kurzfilm, werde ich mir die Kommentare durchlesen. Vielleicht ist der ein oder andere ja aus dem Podcast, kann ich mir durchaus vorstellen. Also ich werde mir den Film jetzt auch heute Abend wahrscheinlich mal reinziehen. Das ist ein 8-Minuten Kurzfilm. Finde ich gut, auch über so ein Thema, finde ich auch gut.
Ich würde mich freuen, wenn du mir auch ein bisschen Feedback gibst. Also uns, auch den Filmemacher und mir so ein bisschen Feedback gibst, weil klar, das Thema ist natürlich auch ein relativ, also ein sehr sensibles, klar.
Großartig. In diesem Sinne, macht's gut, ihr Lieben.
Danke.
Schönen Tag. Tschüss.
Ciao.